ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name?
Jakob Strobel.
Geburtstag?
Der 14.08.1978.
Geburtsort?
Würzburg.
Profession?
Professor für Holzgestaltung und Möbeldesigner.
Genau, und das machen Sie in Schneeberg gerade, ne?
Ja, richtig.
Ist das Möbeldesign und der Professor, sind die am selben Ort zu Hause?
Na, das nimmt man überall mit hin, insofern ja.
Aber welche Werkstatt benutzen Sie gerade?
Also als Möbeldesigner vor allem den Bleistift und das Hirn.
Ja, klar.
Und in Schneeberg, die Werkstatt ist eher für die Studierenden da.
Ja. Was treibt Sie an?
Eigentlich die Aussicht auf den nächsten schöpferischen Akt, entweder der meinige oder vor allem aber auch der Studierenden.
Also dieses über den anderen sich inspirieren lassen, das erleben Sie durch Ihre Studenten?
Ja, ja, also dieses gegenseitige Befruchten vielleicht.
Ja, ja. Wo passiert denn bei Ihnen das Ideen finden? Passiert das am Schreibtisch oder passiert das eher im Umgang mit Dingen als Möbeldesigner?
Also wie gesagt, ganz großer Part im Dialog, also in meiner eigenen Praxis, auch im Gespräch mit HandwerkerInnen, IngenieurInnen und so weiter. Ja. Auch dann in der Nachreflexion beim Autofahren, beim Waldspaziergang und so weiter. Also ganz klassisch, die Dusche wird gern genannt.
Ah, ja. Ja, ist auch so. Und was war der letzte Moment, in dem so ein Gedankenfeuerwerk anging und in dem Jakob Strobel dachte, das müsste ich eigentlich mal entwickeln?
Also ich habe ja das große Glück, das fast täglich zu erleben im Kontakt mit den Studierenden und merke dann eher so, was bei denen jetzt irgendwie dann bald abgeht für ein Feuerwerk und freue mich, das zu begleiten. Bei mir selbst, was mich umtreibt, ist, also wir sprechen bestimmt noch über diesen Stuhl EWF 92, die Perspektive, dass der tatsächlich nächstes Jahr vermutlich vermarktet wird wieder. Das inspiriert mich total.
Im Originaldesign oder in Ihrem? Denn Sie haben diesen Klassiker des DDR-Designs ja nochmal umgestaltet. Da gibt es ein schönes Wort, das ich gelernt habe in der Vorbereitung auf unser Treffen, nämlich Redesign.
Ja, also er kommt in der umgestalteten Redesign-Variante auf den Markt, was ganz viele unterschiedliche Gründe hat, die wir vielleicht auch noch besprechen können.
Ja, unbedingt. Machen wir gleich. Erstmal die nächste Steckbrieffrage, die lautet, welche Musik hat jüngst berührt?
Das Album Train on the Island von Aldous Harding.
Warum?
Ihre Arbeit fasziniert mich grundsätzlich, weil die so unkonventionell ist und so lebendig, so emotional und auch so weit weg von KI-generierten Inhalten. Sperrig. Diese Duett-Situation, das spricht mich einfach an und in diesem einen Track tauchen so Buzzwords auf, die mich berührt haben. Silver Chair und Silver Hair zum Beispiel. Meine Frau hat ein Schmucklabel gegründet, bezieht sich da auf die Silver Sister Community, also Frauen, die auch in jungen Jahren bereits irgendwie ihr graues Haar offen tragen.
Hören Sie Musik, wenn Sie arbeiten? Sind Sie jemand, der so quer durch die Künste denkt?
Ja, kommt auf die Arbeit an, aber ja, ich höre schon sehr gerne Musik beim Arbeiten.
Welches Buch hat zuletzt bewegt?
Das Buch A Book of Things von dem Designer Jasper Morrison.
Ist das eine Designgeschichte?
Ja, wenn man so will, seine vielleicht. Also es ist eine Publikation über sein Werk und ist dafür bekannt und geliebt, dass er sehr minimalistisch gestaltet und sehr ruhig. Und seine Entwürfe haben eine Tiefe, auch konzeptionell, die sich nicht instant ablesen lässt. Und in dem Buch kann man so ein Stück weiter eintauchen in die Geschichten dahinter. Und das fasziniert mich sehr.
Ja, wollte ich gerade fragen, diese Tiefe, die hinter manchen Entwürfen steckt, können Sie die immer entdecken?
Natürlich nicht.
Ja.
Ja, vielleicht kann man sie spüren, aber da gehört schon Deep Dive dazu.
Es braucht das Wissen, ja. Es braucht oft das Wissen. Das ist bei vielen Künsten so. Wie beginnt der Tag?
An 5 von 7 Tagen eher unwillig und dann die Lebensgeister erwachen dann, wenn die Kids aufwachen und ich brauche dann erstmal eine Tasse Earl Grey und dann geht's los.
Mit Earl Grey. Sie sind Professor für Holzgestaltung in Schneeberg und das ist offensichtlich so eine Art Liebesbeziehung, die Sie mit diesem schon erwähnten Stuhl haben, EW 1192.
Ja, hat sich auf jeden Fall zu so einer entwickelt. Aus so einer anfänglichen Neugier und vielleicht so ein bisschen verguckt haben, was auch schon viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht zurückliegt, zu jetzt einer sehr, sehr innigen Beziehung.
Ja. Ich habe ja so ein bisschen befürchtet, wenn ich Ihnen das sage, dass Sie mir den Begriff um die Ohren hauen, Liebesbeziehung, weil es ist ja ein Objekt und kein Mensch.
Ja, ja. Wahrscheinlich ist in der Liebe auch viel Reflexion auf das eigene drin, auch zwischen Menschen. Aber ich finde, man kann schon auch sehr emotionale Beziehungen zu Dingen aufbauen.
Und Design dreht sich ja größtenteils eigentlich auch um die Formung dieser Beziehungen, oder? Es gibt diesen Begriff Objekt-Mensch-Beziehung.
Ja, spielt eine ganz wesentliche Rolle, zumindest wenn man es gut macht.
Ist dieses Beziehungsgeflecht in Bezug auf Gestaltung aus der DDR ein anderes? Sie sind kein Experte für DDR-Design, sondern es ist wirklich diese Einzelfallbeziehung, so haben Sie es uns genannt, zu diesem Stuhl. Aber trotzdem haben Sie vielleicht eine Haltung dazu, können das ein bisschen einschätzen. Sie kommen ja selber aus Würzburg und jetzt dieser Stuhl, dessen Designer nirgendwo groß erwähnt wird, wenn der Stuhl irgendwie vorgestellt wird. Ist die Beziehung zwischen dem Objekt und dem Nutzer in Bezug auf DDR-Produktion eine andere?
Also ich denke schon, auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung. Also was mich anfangs ja so gewurmt hat, ist, dass dieser Stuhl offensichtlich, ich habe ihn ständig auf Flohmärkten gesehen, offensichtlich in riesigen Stückzahlen produziert worden ist und niemand wusste irgendetwas darüber. Der wäre im Westen sozusagen in jedem Museum gestanden. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und dann denke ich, und da kann ich mich nur auf Erzählungen berufen, dass im DDR-Alltag, das auch unterschiedlich war, weil ja, es gab nicht die große Auswahl. Es war eigentlich gesetzt, dass dieser Stuhl dasteht und da entwickelt man andere Beziehungen, aber durchaus auch innige, denke ich. Ja, also ich habe mit NutzerInnen gesprochen, die den über 50 Jahre benutzt haben, aber die hatten da nicht die Idee Designklassiker, sondern es war einfach so ein absoluter Alltagsbegleiter.
Ja, die Wertschätzung ist eine andere, als das bei einem Designklassiker der Fall wäre. Sie haben, und das ist damit schon erwähnt, in der Auseinandersetzung mit diesem Stuhl unter anderem auch ein Zeitungsinterview gegeben und haben dann versucht, an Geschichten dazu ranzukommen und die Leute so ins Boot zu holen und ihre Alltags- und Nutzungsgeschichte zu erzählen, wenn sie vielleicht schon viele Jahre mit diesem Stuhl in der Küche leben. Was kam da zurück? Was war eine wichtige Erkenntnis aus dieser Recherche oder vielleicht eine besondere Geschichte?
Boah, da waren so viele besondere Geschichten, dass wir die ganze Ausstellung um diese Geschichten herum konstruiert haben. Aber ja, eine, die sofort aufploppt, ist die Geschichte von dem Stuhl, von zwei Stühlen, die erworben worden sind und dann in den Plattenbau mitgewandert sind. Und dann war die kleine Küche für diesen zierlichen Küchenstuhl dann noch zu klein und ist einer in den Keller gewandert und dann wurde über Jahrzehnte dort Volkskunst hobbymäßig gemacht auf diesem Stuhl, bis dann dieser Plattenbau leergezogen wurde quasi wegen Leerstand und letzten Endes abgerissen. Die Bewohner sind ausgezogen, durften ihre Möbel alle zurücklassen. Sicherlich waren da schöne Hellerauer Möbel dabei, die dann irgendwie auf der Halde gelandet sind. Ja, aber dieser eine Stuhl, der zurückgelassen wurde, der ist dann wieder aufgetaucht und der Besitzer, Rainer Brandl, hat den dann vor diesem Abrisshaus gesehen und wieder mitgenommen und liebevoll restauriert und die Jahreszahl des Erwerbs drauf gestempelt sozusagen, also mit einer Schablone 1971 da aufgebracht und dann gesagt, ja, den gibt er jetzt nie wieder her.
Ja, und während wir darüber sprechen, haben wir den Katalog zur erwähnten Ausstellung in den Händen, der ungesehene Designklassiker, so hieß sie, über den beliebtesten DDR-Küchenstuhl EW1192. Und jetzt gibt es bestimmt Hörer, die sich fragen, na, wie sah der denn aus? Die den Namen gar nicht kennen, aber den nutzen. Sollen wir mal versuchen, den zu beschreiben?
Ja, das können wir gerne machen. Und dass niemand ein Bild vor Augen hat, liegt natürlich daran, dass der Name kein Begriff war.
Das Bild ist da, nur der Name
ja,
nicht.
Ja, genau. Also wenn ich mit Menschen über diesen Stuhl gesprochen habe, dann kam irgendwann, zeig mal ein Foto und dann, ah ja, den hat doch meine Oma, den hat doch XY und so.
Ja. Genau. Also zierlich wurde schon erwähnt. Mir fehlen natürlich so ein bisschen die Begriffe. Ja. Sie müssen mir da helfen, Herr Strubbel. Und dann sehe ich sehr gerade, sehr schlanke Beine und zwei hölzerne Flächen, die so auch so leicht gebogen sind.
Ja.
Was muss man noch dazu sagen, um das Design zu verstehen?
Also erstmal ist die Grundstruktur eigentlich eine sehr klassisch handwerkliche, was auch eine sehr, sehr robuste Struktur ist, trotzdem filigran und leicht. Eher, wie Sie sagen, geradlinig geometrisch und die Sitzfläche und der Rücken haben so eine organischere, weichere Form. Und das ist so eine Dialektik, die da drin steckt, die mir total gut gefallen hat. Hat auch was Skandinavisches, würde ich sagen, von der Gesamtanmutung. Und das ganz Besondere, was man vielleicht nur entdeckt, wenn man so ein bisschen eine Sehgewohnheit entwickelt hat, ist, dass die Sitzfläche sich nach vorne verjüngt. Und das ist meine Lesart, auch einen pragmatischen Hintergrund hat, dass so die einfach besser an den Küchentisch passen, dass man da besser sich so einfädeln kann, wenn man sich da hinsetzt und so.
Ja.
Und er macht sich danach dadurch noch ein bisschen kleiner oder zurückhaltender, so weniger aufdringlich, weniger protzig vielleicht.
Jetzt interessiert mich natürlich, was davon Sie beibehalten haben und was nicht. Aber zunächst mal habe ich mich auch gefragt, darf man das überhaupt, so einen Klassiker umgestalten? Kann man das? Aber ich habe dann von Ihnen gehört, Sie hatten irgendwann das Gefühl, nicht ich darf, ich kann, sondern ich muss.
Ja, also in der Auseinandersetzung ist aufgefallen, dass ganz viele NutzerInnen sich dieses Design irgendwie zu eigen gemacht haben, aber auch Firmen, die, also Betriebsstätten, die den produziert haben, haben dann den angepasst nach ihrem Fuhrpark oder vielleicht auch ihren eigenen formalen Vorstellungen oder wie der noch pragmatischer, schneller gefertigt werden kann. Also er hat sich verändert von diesem Ursprungsentwurf und diese, heute würde man sagen, Selbstermächtigung, die hat mich total fasziniert.
Darf ich da nochmal nachfragen, dass wir es richtig verstehen? Der ist an verschiedenen Orten produziert worden und diese Produzenten haben die Entwürfe des Designers leicht verändert.
Ja, ganz genau. Die haben die Entwürfe des Designers verändert bis dahin, dass ich bin auf eine Person gestoßen, Klaus-Peter Schröter, der tatsächlich in so einer Firma als Leiter beschäftigt war, später die Firma übernommen hat nach der Wende. Ganz spannende Geschichten. Und den habe ich gefragt, wer denn den Stuhl entworfen hat. Und ich wusste mittlerweile schon von Horst Heider. Und er meinte so, das ist meiner. Und das hat mich total erst irritiert als Designer, der natürlich das Urheberrecht als ganz, ganz hohes Gut betrachtet. Aber dann und nach habe ich verstanden, dass dieses sich damit beschäftigen, das weiter optimieren, auch so eine Aneignung ist und die angesprochene Beziehung natürlich auch intensiviert. Genau, insofern hatte ich das Gefühl, das muss da irgendwie mit rein.
Und dann haben Sie was anders gemacht?
Na, ich hab wirklich ziemlich akribisch analysiert, wie unterscheiden sich die denn alle, die es da denn jetzt gibt. Und die unterscheiden sich zum Beispiel im Querschnitt der Beine, in der Kontur der Rückenlehne, in der Profilierung der Beine, aber auch in der Form der Rückenlehne. Also der Sitz, der ist immer ziemlich gleich eigentlich. Also dieses nach vorne Verjüngende taucht überall auf, aber die Rückenlehne, die hat einmal so ein bisschen so eine Nierenform und dann ist es eher so ein schmales Rechteck. Und dann habe ich all diese Aspekte auch gestaltet, teilweise persönlich. Also ich glaube, die Form der Rückenlehne, da schwingt so ein bisschen mit, dass ich als Jugendlicher oder heute noch ein bisschen Skateboard gefahren bin. Ich habe auch nach einer Form gesucht, die sich möglichst aus der Gesamtform ableitet, also nicht aufdringlich ist und gleichzeitig eine gewisse Prägnanz hat, vielleicht auch was Zeitgenössisches. Also wenn man jetzt ins aktuelle Design schaut, dann tauchen da die Grundformen wieder auf, was man vielleicht auch ein bisschen vom Bauhaus kennt und so. Ja. Und ich wollte auch tatsächlich, dass die Menschen, die den zwar kennen, aber nicht so positiv assoziieren, dass für die auch was Frisches dabei sein kann.
Jakob Strobel über sein Redesign des DDR-Küchenstuhls EW1192 bei MDR Kultur. Wir sprechen gleich noch über unseren heutigen Gast und seinen Weg aus der Schreinerwerkstatt in die Professur für Holzgestaltung und über das, was den Studierenden heute da beigebracht wird in diesem Fach, in diesem hochspannenden. MDR Kultur trifft Jakob Strobel und hier kommt Musik von Aldous Harding.
Just be out of free. Can you imagine me? Just being out of free. Doors are the way you leave. Open it up to me. giving them back to me.
Jakob Strobel ist bei uns zu Gast, Möbeldesigner und Professor für Holzgestaltung in Schneeberg. Herr Strobel, was ist bei Ihnen zu Hause ein Lieblingsobjekt?
Oh, da gibt es fast nur Lieblingsobjekte, die so im Hausgebrauch sind. Natürlich eine ganze Reihe von Stühlen, aber da ist auch irgendwie ein Flaschenöffner dabei oder so oder Kunstwerke der Kinder.
Erzählen Sie uns von einem Objekt, das wirklich wichtig ist, wenn das Haus brennt.
Wenn das Haus brennt, boah. Brauche ich, glaube ich, eine halbe Stunde, bis ich das Haus verlassen kann.
Das ist gefährlich. Ja, das der Flaschenöffner, dann nehmen wir den. Der lässt sich schnell greifen. Warum ist der wichtig? Was ist toll an dem?
Aber da gibt es bestimmt drei, die ich aus der Schublade mitnehmen müsste. Da gibt es einen, den habe ich auch schon in Vorlesungen mitgenommen oder in Seminare, wo es um Analyse von Formen geht und die Zusammenhänge von Funktionen und Form. Das ist einfach so schön reduziert gestaltet und hat so... Da kann man zum Beispiel, der liegt plan auf dem Tisch zum Beispiel und man kann ihn kaum greifen wegen des Querschnittes, aber dann kann man auf eine Seite draufdrücken, weil er unten nicht ganz plan ist, hebt er sich so am Griffende und man kann ihn aufheben und das ist so ganz subtil und so ein funktionales Detail, was ich mag und den Studierenden dann auch illustriere quasi.
Funktional, ja. Ich habe gerade gedacht, das ist ja dann fast was Spielerisches.
Ja, das ist ja auch ein ganz großes Feld, das Spielerische im Design, also sowohl im Entwurf als auch in der Produktnutzung, dann ist ganz wichtig.
Ist der gute Designer einer, der spielt?
Ja, also unbedingt, ich glaube in der Entwurfsphase, also dieses sich erstmal von dem Ziel lösen und so ohne Intention tatsächlich spielen, das ist ganz wichtig, um auf neue Ideen zu kommen. Mhm. Ja.
Sie selber sind in Würzburg geboren 1978, dort auch aufgewachsen und haben dann in der bayerischen Heimat erstmal im Familienbetrieb angefangen und eine Schreinerlehre gemacht bei, ich glaube, es war der Onkel.
Ja, korrekt.
Richtig.
Ja,
ja. Und warum ist es dabei nicht geblieben? Was hat dann noch gezogen oder geschoben nach Schneeberg?
Tatsächlich hat mich mein geliebter Onkel rausgeschmissen.
Also, warum?
Also ich glaube, so zwei markante Aspekte waren, ich war extrem langsam, weil ich so akribisch war mit allem Tun. Also wirtschaftlich ist es eigentlich nicht darstellbar gewesen, mich an Einzelstücke zu setzen, weil ich mich sowohl im Entwurf als auch in der Fertigung um jede Zehntelkante kümmern wollte. Das war, glaube ich, so das eine. Und das andere, glaube ich, er wusste, dass ich irgendwo anders noch hin muss und ein bisschen diesen Tritt brauchte, um mich fortzubewegen.
Und dann war es diese Fakultät für angewandte Kunst an einer Hochschule, die ja als einzige dieses Fach anbietet,
ja
Holzgestaltung.
Korrekt.
War das der Grund, warum es Schneeberg dann geworden ist?
Ja. Also ich bin dort zu den Tagen der offenen Tür gewandt, die damals wie heute am zweiten Adventswochenende, also ungewöhnliche Zeit für Tage der offenen Tür.
Aber das Erzgebirge im Advent, das genau. Ist natürlich dann auch so ein Pull-Faktor wahrscheinlich.
Ganz genau. Also man kann das wunderbar mit dem Schneeberger Lichtelfest verbinden und dann am Freitag oder Samstag bei uns zu den Tagen der offenen Tür kommen. Das habe ich damals getan und ich erinnere mich noch wie heute eine Arbeit. Das waren einfach nur dünne Scheiben von einem Baumstamm oder von einem noch nassen Balken abgeschnitten und die haben sich dann verformt durch die Holztrocknung. Wenn das Holz dünn genug ist, dann reißt es nicht, sondern verformt sich. Und es waren so kleine Kegel, so ein ganzer Tisch voll. Und ich dachte, ein Ort mit dieser Freiheit zu gestalten, mit dem Material, da muss ich hin.
Da haben Sie sich verpflanzt von Bayern ins Herz des Erzgebirges in Südsachsen und das schult ja die Designeraugen wahrscheinlich auch, diese Umgebungen. Vermutlich guckt man sich dann alles so genau an, wie sind hier die traditionellen Bauweisen, wie sehen die überlieferten Ornamente aus an den Balken der Häuser, an den Dächern, an den Möbeln. So stelle ich es mir zumindest vor. War es so?
Sowas auch, wobei man natürlich ganz schön suchen muss, um dieses Ursprüngliche zu finden. Wenn wir uns zum Beispiel die Volkskunst anschauen, dann ist natürlich das, was sich gut vermarkten lässt, so das Präsenteste in leuchtenden Farben und so weiter. Aber wenn man da ein bisschen gräbt und schaut, wo das alles herkommt, woher kommt diese Reduzierung der Form zum Beispiel aus einem Gedanken der Seelenfertigung, also egal, ob man jetzt sich das Reifendrehen anschaut oder die Leuchterspinnen, also dieses Ursprüngliche, das ist was, was mich ganz tief berührt hat, aber auch erst nach einer ganzen Phase der Beschäftigung damit. Erst habe ich das so ein bisschen abgelehnt und wollte nicht, dass wir zu sehr in Verbindung gebracht werden mit diesem Volkskunstthema.
Ah, verstehe. Die Hochschule, die dann als Standort für modernes Design auch ihren Ruf hat.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Und heute?
Heute ist das, ich sage mal, voll integriert und mit Leidenschaft begegnen wir diesen Themen und setzen die aber auch so um, dass man vielleicht die Assoziation gar nicht mehr hat.
Was ist denn, wenn diese Synthese gelingt? Dieses traditionell Informierte und das Heutige?
Ich glaube, dann entstehen Produkte, die formal ansprechend sind, die gut zu fertigen sind auch. Das war nämlich ein Riesenthema und auch ein Riesenvorsprung, auch wirtschaftlich betrachtet, der Produkte aus der DDR. Eine Beziehung zum Objekt, vielleicht auch eine Gestaltungsqualität.
Diese Hochschule in Schneeberg, wir haben es schon erwähnt, das ist und war die einzige in Deutschland, die einen Bachelor- und Masterabschluss, so heißt es heute bei Ihnen damals, Diplom in Holzgestaltung anbietet. Und was ist das? Darunter kann man sich vorstellen, so eine Spezialvariante von Möbel- und Produktdesign, kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen, so habe ich das auch mal versucht zu erklären.
Wer hat denn da, als Sie damals dort angekommen sind, die Hochschule, an der Sie heute lehren und an der Sie auch selber studiert haben, mit Zwischenstationen, reden wir gleich noch drüber. Wer hat denn, als Sie damals 2002 hierher kamen, mit Ihnen dort studiert? Wer waren die Kommilitonen? Wo kamen die her?
Die kamen vielleicht so zu 60-70% aus der Gegend tatsächlich. Also so von Schneeberg bis Dresden, Leipzig. Genau. Und der Rest kam aus den sogenannten alten Bundesländern, aber auch international.
Dann war das ja eine relativ bunte Kommilitonenschaft, die Sie da hatten. Und wie war der Geist?
Das ist also so ein kleiner Studienort, das ist auch heute noch so, man baut da ganz intensive Beziehungen auf, nicht nur Mensch-Objekt, sondern natürlich die Studierenden untereinander, also alle Partys, großartige Partys wurden selbst organisiert, man hat die Freizeit miteinander verbracht, man hat intensiv sich über die Projekte ausgetauscht, das war irgendwie ein inniges, freundschaftliches, spielerisches Verhältnis zueinander.
Und dann haben Sie ein Jahr Schottland eingeschoben und sind nach Aberdeen gegangen, an eine Kunstschule da. Und was haben Sie gesucht?
Also aus meiner damaligen recht unbedarften Perspektive wahrscheinlich so ein bisschen so einen internationalen Gestaltungsanspruch und so den Blick über den Tellerrand. Genau, und gefunden habe ich aber so eine tiefe Verankerung im Handwerk, also Arts and Crafts Bewegung und dass wir da im Erzgebirge sozusagen nicht alleine sind, sondern in guter Gesellschaft und uns auch international natürlich total befruchten und voneinander lernen und uns mit ähnlichen Dingen beschäftigen.
Ist es Charles Rennie Mackintosh, ja, den wir als erstes verbinden, ja, mit zum Schottland? Beispiel, ja. Das ist ja so eine Art, also aus derselben Zeitepoche wie bei uns, Art Deco-Jugendstil, so ein, ja, bisschen, genau, aber ein eigener Zugang. Ist es das gewesen, wenn Sie so sagen, ja, Arts and Crafts?
Ja, genau. Hm. Ja.
Und das ist ja eigentlich eine wunderschöne Mischung. Man sagt immer, gebt den Kindern Wurzeln und Flügel, also so tief verwurzelt im Handwerk, in der Schreinerwerkstatt vom Onkel und dann aber raus in die große, weite Welt des, ja, Designs.
Ja, ja, das beides braucht's und die Strecke dazwischen ist das, was man füllt und wo man sich dann selbst entdecken kann.
Ihr Diplom war ein Lounge Chair ohne Polster, habe ich gelesen.
Ja, so hat es gestartet zumindest. Also die Kollektion war dann ein bisschen umfangreicher. Da waren dann auch dann Prototypen mit Polster dabei, aber so eine ganz dünne Polsterauflage und Elemente, die eben Holz beziehungsweise dann Bambus aufgrund der hohen Flexibilität als elastische Elemente integriert haben. Also ein weiches Sitzen ohne, ja, Schaumstoff. War heute ein Riesenthema, formless, in Schaumstoff loszuwerden, das habe ich da vor vielen Jahren schon versucht quasi. Würde ich gerne drauf zurückkommen.
Ja, ja. Sind es die Stühle, die Sie besonders faszinieren, dass es jetzt ein Stuhl ist und damals auch zumindest ein Sitzmöbel?
Ja, da stehe ich nicht alleine da. Also ich glaube, viele DesignerInnen haben eine totale Faszination für das Objekt Stuhl. Der ist so nah an uns Menschen dran, also auch physisch. Der ist ein Stück, was den Begriff Möbel verdient hat, also mobil. Den trage ich durch die Gegend, der trägt mich aber auch. Ich habe haptischen Kontakt dazu, diese Allseitigkeit der Betrachtung und natürlich diese reiche Designgeschichte, an der man sich abarbeiten kann, mit der man sich messen muss oder darf.
Das werden viele nachvollziehen können, die im Grassi-Museum waren, in dieser großen Show A Chair and You, die sich ganz dem Stuhl gewidmet hatte. Haben Sie die gesehen?
Die habe ich nicht nur gesehen, sondern ich war dort auch und habe so eine Co-Führung gemacht und wir haben mit den Studierenden dort und die Öffnung angeschaut. Wir haben tatsächlich auch ein eigenes Projekt mit Studierenden gemacht. Wir haben uns auf den Titel bezogen und unter Me and My Chair ein Projekt gemacht, wo die Studierenden so ihre eigene Designhaltung erkunden sollen und dann ganz eigene Entwürfe für Stühle machen sollten, ohne Einschränkungen innerhalb der Aufgabenstellung. Mhm.
Diese Faszination Stuhl kann man auch an den Orten sehen, wo Ihre eigene Ausstellung zu sehen war, die, über die wir vorhin sprachen, der Küchenstuhl EW 1192, der ungesehene Designklassiker, ist letztes Jahr in Chemnitz zu sehen gewesen, im Industriemuseum, Sie waren auch schon, und das gibt es im Stuhlbaumuseum in Rabenau.
Ja, dort hat das Ganze tatsächlich gestartet, also diese Ausstellung hat dort Premiere gefeiert und neben ganz historischen Objekten in der Dauerausstellung gab es diese Sonderschau, wo man einerseits eben das schon Besprochene, die Geschichten, die die Menschen damit mit diesem Stuhl teilen, sehen und erfahren konnte, die Stühle auch besitzen. Dann ein Aspekt, der ganz neu war, die designgeschichtliche Aufarbeitung als ein Kapitel der Ausstellung und eben auch der Blick in die Zukunft, könnte der in unserer Marktwirtschaft, Kapitalismus, könnte der auch funktionieren, wieder funktionieren. Das waren so die drei Kapitel. Mhm.
Da legen Sie ja gerade nach, haben Sie uns vorhin schon erzählt und haben schon eine Firma gefunden, die den mit Ihnen zusammen wieder bauen,
ja,
möchte.
Ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da eine Firma gefunden habe, die das mit Feingefühl macht, unter der Leitung einer jungen Geschäftsführerin, was mich auch sehr freut. Ja. Und da werden wir Anfang nächsten Jahres auf den Markt gehen können.
Aha, mehr dürfen Sie noch nicht verraten.
Mehr darf ich noch nicht verraten, aber stay tuned.
Aber Sie können uns erzählen von der eigenen Lebensstation, in denen Sie diese Aufgabe hatten, nämlich als Sie Ihren Abschluss gemacht hatten in Schneeberg, hat Sie offensichtlich wieder in den Alpenraum gezogen.
Ja, ja.
Sie sind dann nach Österreich gegangen zu einem sehr, sehr renommierten Holzmöbelhersteller, nämlich Team 7.
Ja.
Und haben da angefangen als, also waren ziemlich schnell Leiter der Abteilung Design, nur ein Jahr später.
Ja.
Wie wichtig war diese Station für Sie? Was haben Sie dort gesucht?
Also was ich gesucht habe, lässt sich vielleicht illustrieren daran, wie ich das gefunden habe. Also ich war noch nicht nach dem Abschluss irgendwie in diesem Möbeldesign-Business und habe mich mit den Firmen auch nicht so auseinandergesetzt. Ich habe dann auf der Suche nach einem Partner für meine Diplomarbeit mit einem ehemaligen Kollegen telefoniert und er meinte, guck doch mal die Firma mit dem Klappgriff. Und das war quasi ein ganz wesentliches Element der Team 7 Kollektion. Ein Massivholzmöbel natürlich mit einem Griff, der flächenbündig eingelassen ist. Und sowas macht man nicht mit einer Spanplatte, wo einem dann die Brösel entgegenfallen. Es geht eben nur mit Massivholz. Und da kam dann der Erstkontakt zustande und ich wollte bei einer Firma sein, die mit Massivholz arbeitet, die hohe Ansprüche an Design und Qualität legt. Und so hat mich der Weg dahin geführt und die waren gerade auch auf dem Absprung von einem eher tradierten Formenfundus zu einer sehr reduzierten zeitgenössischen Designsprache.
Wie weit haben Sie diesen Wandel dann mit vorantreiben können?
Also ich habe ein totales Glück gehabt, dass ich würde sagen, es war so die Phase, wo die schon am Abheben waren und ich konnte diese Transformation dann mitgestalten und hatte große Freiheiten. Also war wirklich ein Traumjob. Also von der Reflexion über, was braucht unser Sortiment, über die Design, Produktentwicklung, die Präsentation auf internationalen Messen, Fotoproduktion, die Vermarktung, überall involviert sein, das war ganz, ganz großartig.
Das war bestimmt nicht einfach, das hinter sich zu lassen und dann die Professur in Schneeberg anzunehmen.
Ja, das war ein absolut einzigartiger Job. Auch diese Sortimentsbreite vom Kinderzimmer bis in die Küche, alles. Und die Wertschöpfungstiefe, also vom eigenen Wald bis zu den eigenen Läden. Das Loslassen bei Team 7, ja. Und das Loslassen ging nur, weil das, was mich erwartet hat, eben auch so einzigartig war. Die einzige Studienrichtung für Holzgestaltung in Deutschland leiten zu dürfen, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, das hat auch was absolut Einzigartiges. Und ich hatte das Glück, dass ich nebenberuflich weiter Designs machen konnte. Und durch diese langjährige Beziehung ging das auch auf die Distanz sehr, sehr gut und sind schöne Produkte rausgekommen.
Was Ihr Ehrgeiz ist dort jetzt mit den Studierenden, das ergründen wir gleich noch genauer. Aber vorher noch eins, um Sie aus Ihrer Biografie heraus noch einmal versuchen, so zu fassen zu kriegen und zu verstehen. Wir wissen über Ihre Kindheitsträume und Kindheitsfaszination. Sie haben schon damals Puppenstubenmöbel gebaut für Ihre Schwester. Und es gab erstmal Träume wie Comiczeichner werden oder Rockstar.
Ja.
Und da wurde nur deshalb nichts draus, weil Sie sehr, sehr früh Vater geworden sind. Ja. Das mit dem Rockstar, welche Linien heute noch da sind, frage ich mich. Und das mit dem Rockstar, glaube ich Ihnen sofort, als Sie den Raum betraten, dachte ich, ja, alles klar. Was ist von dem Comiczeichner, von dem Puppenstubenmöbelbauer, welche Ideen von damals, welche Faszinationen von damals sind jetzt noch da und drücken sich vielleicht sogar aus in dem, was Sie tun?
Ah, das ist alles noch da. Und ich glaube, Freud hat gesagt, das Einzige, was uns wirklich glücklich macht, ist die Erfüllung unserer Kindheitsträume. Und wir sprachen über das Spielerische im Design. Ich habe auch heute zwei kleine Kinder, mit denen ich total gerne spiele und bastel und diese Welten wieder eintauche, die Studierenden animieren zu spielen. Das ist irgendwie alles noch da. Die Möbel, wie gesagt, in kleinen Proportionen, Modellbau, ganz zentrales Thema im Design, mache ich nach wie vor gerne. Musik spielt eine Rolle, nicht mehr so sehr aktiv. Im Studium hatten wir eine Punkband, ist alles noch da und Zeichnen ist essentiell fürs Design.
Ja. MDR Kultur trifft Jakob Strobel, Möbeldesigner, Professor für Holzgestaltung an der Westsächsischen Hochschule Zwickau an der Fakultät für angewandte Kunst in Schneeberg. Und Sie sind 2019 auch Dekan dieser Einrichtung geworden. In wilden Zeiten, Herr Strobel.
In wilden Zeiten und zum Glück ein Wahlamt, das ich jetzt nicht mehr innehabe, aber das war herausfordernd.
Ja. Das war genau die Pandemie und ich glaube damals gelesen zu haben, dass die Fakultät von Schließung bedroht war.
Nur temporär. Also wir arbeiten nach dem Werkstattprinzip, was bedeutet, dass die Studierenden ganz niederschwelligen Zugang zu unseren ziemlich gut ausgestatteten Holzwerkstätten hat. Und wenn man aber den Campus nicht betreten darf, dann ist natürlich dieses Prinzip bedroht. Wir konnten dann zum Glück relativ zügig Leute nach einem strengen Plan wieder in die Werkstätten lassen. Aber erstmals standen wir da und haben dann 3D-Drucker gekauft für die Studierenden, dass die zu Hause was machen können. Haben Schnitzwerkzeug ausgeteilt, dass am Küchentisch zu Hause das Werkstattprinzip irgendwie weiterverfolgt werden kann. Das war challenging.
Werkstattprinzip. Erklären Sie mal nochmal, was das genau bedeutet.
Ja, was es für uns bedeutet ist, also einmal räumlich, dass es diese Werkstätten gibt und dass die auch, wie gesagt, zugänglich sind.
Auch fast 24 Stunden.
Früher 24/7, jetzt um 12 kommt dann der Schließdienst und schaut, ob alle das Haus verlassen haben, aber doch sehr lange und auch sehr niederschwellig. Und nicht nur die Werkstätten, sondern auch die Studios der Studierenden, wo die miteinander als Semestergruppe sind, sich da auch quasi einrichten, da jederzeit ihren Zugang haben, ihre Sachen haben können und sich gegenseitig inspirieren. Und vom gegenseitigen Inspirieren sprechend muss man auf die Menschen kommen, die im Werkstattprinzip eine Rolle spielen. Also untereinander, voneinander und im Dialog mit den Lehrenden und nicht durch eine klassische Vorlesung oder Frontalunterricht. Also wir begleiten eher, und das Dritte ist natürlich das Material in der Holzgestaltung, wie der Name sagt, dieses wunderbare Naturmaterial. Aber es gibt auch Textilkunst, Textildesign und Modedesign, und auch da spielen die Materialien, die Prozesse, die handwerklichen Technologien eine ganz große Rolle.
Wie verändern denn Dinge wie der Klimawandel und die gestiegenen Weltmarktpreise für Holz den Zugang zu diesem Werkstoff?
Drastisch. Ein Aspekt des Werkstattprinzips ist auch, dass wir uns stets bemühen, für die Projekte, die wir haben, Materialien zu besorgen, dass die Studierenden alle gleichermaßen, egal wie der finanzielle Hintergrund ist, mit Originalmaterialien arbeiten können. Also es gehört auch dazu, wirklich mit Holz zu arbeiten und nicht ausschließlich am Computer oder mit Pappe. Und das stellt uns erstmal in der Lehre vor Herausforderungen und DesignerInnen natürlich auch. Also der Umgang, der ressourcenschonende Umgang mit Holz ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das heißt, Sie sind auch so ein bisschen der Manager des Holzlagers, entnehme ich dem jetzt.
Mit meinem Team, ja.
Was haben Sie gerade liegen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich würde sagen, 95% heimische Hölzer, und heimisch geht bis dahin, dass wenn am Friedhof, wenn ich da beobachte, da wird ein riesiger Ahorn gefällt, dass ich die Leute anspreche und wir dann mit meinen Kollegen aus der Werkstatt schauen, dass wir an dieses Holz kommen und die Studierenden dann dabei sind, wenn das aufgeschnitten wird und merken, ah, okay, so schwer ist so eine Bohle, wenn die noch nass ist, und okay, die muss jetzt noch 6 Jahre hier im Lager liegen, bis die getrocknet ist, und dann werden andere Studierende daraus ihre Entwürfe machen und ich bekommen etwas aus diesem Holzlager, was Studierende vor mir da entrindet haben und reingelegt haben. Das schult so, glaube ich, das ökologische Bewusstsein.
Was ist gutes Holz aus Ihrer Sicht? Wie spüren Sie das? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das was Visuelles? Oder messen Sie irgendwas, um zu ermitteln? Ah, das haben wir jetzt aber schön lange gelagert. Das ist jetzt so richtig gut zu verarbeiten.
Natürlich muss die Holzfeuchte betrachtet werden und ja, die Maserung, Drehwuchs und so weiter, das ist ein ganz altes Handwerkswissen, was aber auch der Standard ist, sage ich mal.
Das bringen Sie Ihren Studenten auch bei?
Das bringen die zum Großteil auch mit, und das versuchen wir auch zu vermitteln, aber es ist auch so eine Eigenverantwortung, sich damit zu beschäftigen, denn wir bilden eben nicht Tischler aus, sondern bei uns wird Holzgestaltung gelehrt, und wir erwarten von unseren BewerberInnen, dass sie sich da in einem Praktikum beispielsweise schon mit beschäftigt haben. On the flight wird es mit vermittelt und ist ganz essentiell, weil natürlich ein Holz mit, man spricht von stehenden Jahren, wenn die Maserung so ganz gerade im Brett liegt, dann hat es eine ganz andere Stabilität, als wenn es gefladert ist.
Und befladert, stehende Jahre,
ja.
Gefladert. Also wenn der Baum keine großen Erschütterungen erlebt hat und dann
zum Beispiel
gerade gewachsen ist.
Ja, kein Drehwuchs oder eine Hanglage hat natürlich eine Auswirkung, aber auch der Klimawandel, und das ist was wir faktisch wirklich am Holz merken, gerade wenn wir uns mit alten Techniken beschäftigen. Ich habe die Freude gehabt, in einem großen EU-Projekt beteiligt zu sein, Made in Platform for Contemporary Arts and Design, Crafts and Design. Und wir hatten Gäste aus ganz Europa da und haben uns mit wunderbaren Techniken beschäftigt. Aber ich bin auch auf was gestoßen, was bei uns vor der Haustüre liegt, nämlich die erzgebirgische Spankorbmanufaktur aus Lauter und Umgebung. Und das war ein Augenöffner, also dass das bei uns um die Ecke entworfen worden ist, was man so ein bisschen als Obstkörbel oder Pilzkörbel kennt und in der ganzen Welt beheimatet ist, mittlerweile industriell umgesetzt wird. Das wurde damals handwerklich gemacht, und wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf,
das Holz
wurde also in metrige Stücke geschnitten, das frische Holz, dann gespalten, immer weiter gespalten, bis man dann wie so einen Stab hatte, der dann nur noch so aus 3-4 Jahrringen bestand. Und durch das Spalten teilt sich das Holz immer entlang der Jahrringe. Und das ist, also wir sprachen gerade von stehenden Jahren, das ist so das Filetstück, das Beste, was man sich vorstellen kann. So stabil, weil die Faser eben nicht quer angeschnitten ist, sondern durchgeht. Und dann wurden tatsächlich einzelne Jahrringe abgespalten, gelöst von diesem Holzstreifen. Und dann hat man etwas, was furnierartig ist, aber eine ganz, ganz samtige, weiche, glatte Oberfläche hat. Ja, an der Stelle, wo der Baum dann im Winter irgendwann aufgehört hat zu wachsen, das Spätholz. Und damit lässt sich dann Flechten, Korbflechten.
Hier schließt sich gerade ein Kreis bei uns, weil Sie vorhin eingangs schon sagten, dass so eine Faszination darin liegt, aus der Tradition informiert ranzugehen an diesen Designgedanken. Das machen Sie jetzt mit dem Spankorbflechten. Sie
das heben das. Haben wir schon gemacht und das machen wir weiter. Wir hatten dort Workshops mit Leuten von Portugal bis Schweden und haben ein Studentenprojekt gemacht, wo die sich eingehend damit beschäftigt haben, wo Filme entstanden sind und wo auch innovative Interpretationen, also mit dem Laser wurde zum Beispiel eine Form geschnitten, die dann auf Basis dieser Flechtkompetenz in Form gebracht worden ist. Und
so. Bei Ihnen, Jakob Strobel, steht ja immer noch nebenberuflich freischaffender Möbeldesigner. Schaffen Sie das noch neben all diesen ambitionierten Projekten in der Lehre da in Schneebeck?
In ganz kleinem Rahmen.
Also wie oft kommen Sie noch in die Werkstatt?
In die Werkstatt.
Also das Design, haben Sie ja gesagt, passiert am Schreibtisch. Aber wie oft nehmen Sie noch richtig Werkzeuge in die Hand?
Ganz selten, leider Gottes. Das ist auch so ein Schmerzpunkt und so eine Stelle, die ich mir wünsche, dass mir das gelingt, das wieder mehr zu integrieren.
Welches Werkzeug wäre es denn? Wäre es die Kettensäge mit ihrer Kraft und Wucht oder eher so das Stemmeisen, mit dem man dann so...
Also zuletzt hatten wir ein Treffen in Lauter mit dem Erzgebirgsverein, die diese Tradition noch versuchen zu pflegen und dort haben wir versucht, das Holz zu spalten und da saß ich auch selbst und das war eine große Freude, weil es so nah am Ursprung des Materials ist und mit den Beschaffenheiten und den Widrigkeiten des Materials umgeht. Das war eine große Freude und ich glaube, so manuell interessiert mich gerade mehr.
Jakob Strobel bei MDR Kultur trifft zum Schluss noch eine Empfehlung oder zwei. Zum Küchenstuhl, dem EW 1192, gibt es einen Film.
Ja.
Was ist zu sehen und wo findet man den?
Den findet man auf der Voices-Plattform der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und da kann man dieses Projekt ein Stück weit begleiten, was da wirklich eine Reise war. Und man trifft die ProtagonistInnen, die Menschen, die Beziehungen haben zu diesem Stuhl und KuratorInnen, die eine wesentliche Rolle spielen bei der Wiederentdeckung und
so
weiter.
Heißt der so wie die Ausstellung, der ungesehene Designklassiker?
Der heißt ganz schlicht der Stuhl EW 1192.
Auch schön, passt zum Objekt.
Ja, genau, ganz unprätentiös.
Und die Ausstellung, was passiert mit der? Das ist ja als Wanderausstellung konzipiert.
Das wurde als Wanderausstellung konzipiert, zuerst in Rabenow im Deutschen Stuhlbaumuseum, dann im Industriemuseum im letzten Jahr im Kulturhauptstadtjahr mittendrin, was eine große Ehre war. Und gerade ist sie eingelagert und wartet eigentlich auf den nächsten Ort. Aber wir haben schon angesprochen, was alles so auf meiner Agenda steht. Ich bin gerade nicht so richtig dran, die potenziellen Orte zu suchen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, in Berlin im Museum der Dinge und da vielleicht Frau Nadolny, wenn Sie zuhören.
MDR Kultur traf Jakob Strobel. Das war die Sendung in dieser Woche in der Redaktion, wie immer, von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder. Und in der kommenden Ausgabe wird dann David Bruce bei uns zu Gast sein. Er ist Tierarzt und Zoodirektor in Magdeburg mit über 180 Tierarten. Ein ganz bedeutender Zoo, ein Mitglied auch internationaler Zuchtprogramme. Und von dieser Arbeit wird er uns berichten, auch von der gravierenden Neuausrichtung, die er da versucht mit seiner Einrichtung.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.